Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken, mich in das Meer der Liebe zu versenken, die dich bewog, von aller Schuld des Bösen uns zu erlösen. Eine Bitte um Stärkung, aber nicht für den Leidenden, sondern für die, die das Leiden betrachten. Das ist bemerkenswert. Denn es ist tatsächlich so, um das zu tun, was Sie und ich heute Abend tun, braucht man Kraft, Aufmerksamkeit, gute Nerven. Sie und ich, vielleicht auch du, wir sind alle mittendrin in diesem Geschehen, das Sie nun schon einige Abende betrachtet haben. Und niemand von uns kann sich aus dieser Geschichte heraushalten, kann sich davonstehlen. Und das Eigenartige ist, man kommt nicht davon, und wenn man doch drin bleibt, braucht man diese Bitte um Kraft, um Gottes guten Geist. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium. Ich habe Ihnen diesen Textabschnitt auf das kleine Blatt gedruckt. Lukas 23. Und es war schon um die sechste Stunde. Und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die Sonne war verfinstert und der Vorhang des Tempels riss mitten entzwei. Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der römische Hauptmann sah, was da geschah, lobte er Gott und sprach: Fürwahr, dieser Mensch ist ein gerechter Mensch gewesen. Und als die Leute sahen, was da geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten wieder um. Es standen aber alle seine Bekannten von ferne, auch die Frauen, die ihm aus Galiläa nachgefolgt waren, und sie sahen das alles. Es geht immer um sie und um mich und um alle, die an diesem Geschehen bewusst teilnehmen. Es geht nie um eine Geschichte, die mal passiert ist. Es geht nie um etwas, was weit entfernt liegt. Es gibt ein berühmtes Gemälde von Roger van der Weyden. Es heißt die Ohnmacht der Maria. Ich habe es Ihnen auch abgedruckt. Es ist bemerkenswert. Es zeigt, wie Maria, die Mutter Jesu, beim Anblick des Gekreuzigten zusammenbricht. Ohnmächtig, rücklings in die Arme eines Jüngers fällt. Ohnmacht. Aber nicht nur sie. Jesus, der Sohn Gottes, der Tote auferweckte und den Sturm stillte, er ist auch am Ende. Er kann nichts mehr tun. Er ist ohnmächtig. Weder sich noch seinen Freunden wird er helfen, und er wird auch nicht in einer letzten Demonstration von Kraft vom Kreuz herabsteigen. Er wird es nicht tun. Jetzt ist es vorbei. Jetzt haben andere das Sagen. Die Henker, die Spötter, die Schadenfreudigen und die, die es immer schon wussten. Schaut doch hin. Schaut doch hin. Seht euch diesen Gekreuzigten an. Seht euch die Welt an. Schaut doch dorthin, wo der Hass tobt und der Tod und die Sünde ihre Allmacht demonstrieren. Und sie fragen, hängt euer Jesus nicht immer noch am Kreuz? Solltet ihr Christen nicht endlich zur Besinnung kommen und einen Strich unter diese Sache machen? Warum geht ihr nicht einfach fort vom Kreuz, wendet euch anderen Dingen zu? Aber halt, er bewegt die Lippen, seid doch mal still, der redet ja noch. Man kann sich die plötzliche Neugier derer vorstellen, die damals unter dem Kreuz mit dabei waren. Und sie haben ja diese Worte schon gehört an den vergangenen Abenden und bedacht, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, so hatte er auch zu Lebzeiten gesprochen. Bittet für die Feinde, bittet für die, die euch verfolgen. Und jetzt tut er nichts anderes. Jesus tut am Kreuz nichts anderes als das, was er immer schon getan hat, weil er gar nichts anderes kannte und kennt. Genauso, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Da haben sie die Ohren gespitzt. Ja, das ist ein Versprechen, das ist ein Trostwort von unbezwingbarer Kraft. Du bist gerettet, sagt Jesus, unter Schmerzen. Man muss sich das vorstellen, die Situation. Du bist gerettet und der Vater freut sich auf dich. Ich nehme dich mit mir. Und wieder könnte er damit auch mich meinen oder sie oder einen von euch. Alle, die schon mal gescheitert sind, alle, die schon mal innerlich zerbrochen waren, alle, die diesen Satz schon mal gebetet haben, bitte Jesus, denk an mich. Und dann diese Antwort, heute, heute wird es soweit sein. Dabei ist das Leben noch gar nicht ausgestanden, für uns jedenfalls nicht. Da kommt sicher noch einiges auf uns zu. Aber das kannst du schon mal für heute mitnehmen, jetzt, heute Abend, in dieser Abendbibelschule, an diesem Freitag schließt der Vater dich in seine Arme. Wenn du es hören willst, wenn du die Kraft dazu hast, stehen zu bleiben, auszuhalten. Am Kreuz geht es immer um Menschen, die da sind, die zuhören, die aushalten, die zuschauen. Um sie und um mich. Und jetzt kommt das Gebet, dieser Psalm. Psalm 31. Ich lese ihn nicht gleich am Anfang, ich sage noch ein paar Sätze vorher. Es wird dunkel, Sie haben den Text noch im Ohr. Sonnenfinsternis, ein Erdbeben, der Tempel wankt und in diesen Donner hinein ruft der Sterbende laut, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Auch hier führt er weiter, was er lebte. Immer schon war er Gott nahe. Immer hat er darauf geachtet, sein Tun und Lassen mit Gott abzustimmen, es ihm sozusagen in die Hand zu legen. Und jetzt tut er das auch. Er kennt es nicht anders. Er gibt sich noch einmal in die Hände des Vaters. Sein Eigentum will er sein, im Leben wie im Sterben. Im Lukas-Evangelium ist das, heute Abend, das Wort, es ist das letzte Wort, was von dem Sterben, den Jesus überliefert ist. Wir haben es schon gehört, es ist ein Gebet und es richtet sich an den Vater, an seinen Vater und an den Vater aller Dinge. Jesus zitiert Psalm 31 und das ist das Abendgebet, das ein frommer, gläubiger Jude jeden Abend betet. Und Jesus ist Jude. Vom ersten bis zum letzten Atemzug seines irdischen Lebens bleibt er seinem Glauben treu. Dem Glauben der Väter, dem Glauben an den Gott Israels. Ganz bewusst macht er das, ganz bewusst stellt sich der Sterbende hier noch einmal in die Reihe des von Gott auserwählten Volkes und seiner heiligen Schriften. Das ist ganz wichtig. Jesus kennt die Psalmen auswendig. Er kannte alle Psalmen auswendig. Und er betet auch diesen Psalm vermutlich in voller Länge. Und jetzt lese ich: Herr, ich traue auf dich. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends. Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest, denn du bist mein Fels und meine Burg. Ja, du bist es auch in dieser Stunde. Und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. Du wollest mich aus dem Netze ziehen, das sie mir heimlich stellten, denn du bist meine Stärke. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Vor all meinen Bedrängern bin ich ein Spott geworden, eine Last, ein Schrecken meinen Bekannten. Ich bin vergessen in ihrem Herzen wie ein Toter. Ich bin geworden wie ein zerbrochenes Gefäß. Denn ich höre, wie viele über mich lästern. Ich aber, Herr, ich hoffe auf dich und spreche: Du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen. Psalm 31. In deine Hände. Meinen Geist, meinen Atem, mein Leben. Das ist ein Lied tiefsten Vertrauens. Ja, es benennt die Schmerzen, die Einsamkeit, den Spott, auch das Zerbrechen des irdischen Leibes. Aber Jesu Geist zerbricht nicht. Seine Identität bleibt unangetastet. Was ihn ausmachte, was ihn antrieb, was ihn inspirierte. Das war dieses Vertrauen zum Vater. Er ist sich Gottes Nähe, des Vaters Nähe völlig gewiss. So gewiss, dass er mit diesem letzten Wort schon seine Zukunft voraussagen kann, vorwegnehmen kann. In dir bin ich, Vater, schon jetzt. Du hast mich erlöst, Vater, die Not liegt hinter mir. Das betet der Sterbende am Kreuz. Und die Menschen konnten es hören. Mein dritter Gedanke: Kein Zufall. Sondern Jesus stirbt aus freiem Entschluss. Ich denke, Sie spüren alle, es ist für normale Menschen unfassbar, dass einer im Sterben mit Gott redet, so mit Gott redet, dass einer den eigenen Tod nicht nur erduldet, sondern dass er diesen Tod auch gestaltet, ihm eine Form gibt. Ich befehle, diese Übergabe, das ist etwas Souveränes, ja? Das ist ein Willensakt. Und der schneidet alle Versuche ab, dem Sterben Jesu, dem Kreuz, etwas Zufälliges anzudichten. Das wird gerne gemacht. Jesus sei gescheitert. Er sei das Opfer eines Irrtums. Jesus habe sich verkalkuliert. Aber das ist nicht wahr. Natürlich hat der Tod Jesu auch eine geschichtliche Seite, eine menschliche Seite. Aber Jesus ist nicht zufällig gestorben, sondern er hat diesen Weg gewählt. Er hat sich entschieden, dem Willen des Vaters zu gehorchen und diesen Kelch zu trinken, den Kelch des Zorns, von dem er sprach im Garten Gethsemane. Sie kennen die Stelle. Den Kelch, den eigentlich ein anderer hätte trinken müssen, der Sünder, die Sünderin, das Volk Israel, die Christenheit, die hätten das trinken müssen, aber sie hätten diesen Kelch nicht überlebt. Sie wären ewig daran zugrunde gegangen. So reicht Jesus stattdessen seinen Jüngern und Ihnen und mir den Kelch des Heils. Seiner Kirche reicht er die Rettung im Abendmahl, während er selber den Zornesbecher leert. Ich möchte dazu eine Anmerkung machen zum Stichwort Zorn. Ich glaube, man mag das heute nicht so gern hören und man möchte gerne den lieben Gott nicht mit dem Zorn so gern in Verbindung bringen, aber das geht nur auf Kosten der biblischen Texte. Wo Liebe ist, da gibt es auch Zorn. Wo Liebe brennt, da muss auch der Zorn brennen. Denn Liebe und vor allen Dingen Gottes Liebe wird immer auch enttäuscht, betrogen, verhöhnt, das verletzt. Und das ist auch in Beziehungen so. Es gibt keine echte Liebe ohne Zorn. Gottes Liebe führt auch zum Zorn. Und dieser Zorn ist kein Affekt, kein Gefühl, das Gott auch irgendwie unterdrücken könnte oder wollte. Es ist eben untrennbar mit diesem Feuer der Liebe verbunden. Und ich sage, wer den Zorn Gottes leugnet, der leugnet auch seine Liebe. Einer muss den Becher trinken, einer für alle. Und Jesus tut's. Und deshalb hat er im Garten das gesprochen, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Deshalb wusste er genau, was er tat. Er ahnte, wie bitter das schmecken würde. Und das erklärt auch sein Zögern damals im Garten, als er noch hoffte, dass der Kelch an ihm vorbeigehen möchte. Aber er gehorcht dem Willen des Vaters. Er liefert sich aus. Er geht in die Hölle. Und diese letzten Worte Jesu am Kreuz, sie beschreiben diesen Weg. Jeweils eine Station. Diesen Weg zum Ziel. Nicht in die Hölle, sondern zum Vater. Es ist also kein Zufall, es ist kein Irrtum, sondern ein klarer Entschluss. Und dieser kommt jetzt an sein Ziel. Nachdem der Tod, nachdem das Böse sich sozusagen an Jesus ausgetobt haben, nachdem diese furchtbare Strafe gebüßt ist, kehrt Frieden ein. Ein Friede, den die Welt nicht kennt. Und es ist wirklich so, auch so erzählt, dass sich alles dagegen aufbäumt, dass alles diesen Frieden noch einmal zerstören möchte. Aber Jesus spricht es aus: Vater, bei dir ist der Friede. Da gehe ich hin. Er betet. Und er betet jetzt nicht mit dem Zürnenden. Er betet nicht mit dem Dunkel des verborgenen Gottes. Er betet mit dem, von dem er selber ist. Der hat gesagt: Das ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. So hatte es die Stimme aus der Wolke gerufen, auf dem Berg der Verklärung. Und jetzt antwortet der Sohn am Kreuz, auf diese Stelle antwortet er mit den Worten: Du bist mein geliebter Vater und ich komme jetzt nach Hause, zu dir, in die Heimat, in das ewige Reich.